Schauplätze wie Verdun sind berühmter als das Elsass. Doch Experten wie Gerhard Hirschfeld meinen, noch wichtiger als Verdun, weil typischer, sei das Geschehen an der Somme. Hier, im äußersten Norden Frankreichs, steht die Front ebenfalls seit Herbst 1914. Allerdings wollen dort Franzosen und Briten in die Gegenoffensive gehen. Nach langer Planung leitet schweres Artilleriefeuer im Sommer 1916 den Angriff ein.
Wenn man sich die Monate 1916, die die Somme-Schlacht umfasste, und zwar vom 1. Juli bis etwa 25. November anschaut, so haben wir ein Ausmaß an Vernichtung, das Verdun weit übersteigt. Wir haben etwa 1,3 Millionen Verluste. Sie liegen doppelt so hoch als wie für Verdun. Die Somme-Schlacht bringt im Grunde die Erkenntnis, dass die Verteidigung immer im Vorteil ist. Das ist eine der Prämissen und Erkenntnisse des Ersten Weltkrieges. Der Angriff versagt in der Regel. Das gilt für Verdun, wo die Deutschen angreifen. Und das gilt erst recht für die Somme, wo die Briten und die Franzosen angreifen.
Da sich der Sieg in einem Landkrieg nicht erzielen lässt, hoffen Militärführung und Öffentlichkeit in Deutschland bald auf andere Waffen, so auch auf die kaiserliche Marine.
Im Krieg selbst zeigt sich jedoch bald, die deutsche Schlachtflotte ist der britischen Royal Navy weit unterlegen und dümpelt ab 1916 nur noch in den Häfen vor sich hin. Stattdessen konzentriert die Marineführung ihre Anstrengungen nun auf die U-Boot-Waffe. Da britische Schiffe mit einer Seeblockade das Land von der Einfuhr wichtiger Rohstoffe abschneiden, präsentiert die Marine bereits 1914 ein Handels-U-Boot, das unter dem Sperrriegel wegtauchen kann. Der Kommandant dieses Boots, Paul König, wird ebenfalls zu einer Schallplattenaufnahme gebeten.
Dem friedlichen Handel inmitten des Weltkrieges zu dienen und den deutschfühlenden Herzen drüben in Amerika ein greifbares Zeugnis zu bringen, davon, dass Deutschland noch stark in ungebrochener Schaffenskraft besteht und aushalten wird, für seine Ideale und die Freiheit der Meere zu kämpfen, war und wird unsere erste Pflicht sein, auch auf den ferneren Fahrten.
Wichtigste Aufgabe der neuartigen Waffe ist der sogenannte unbeschränkte U-Boot-Krieg. Handels- und Passagierschiffe auch neutraler Staaten sollen versenkt werden. Bereits Anfang 1915 hat das Reich mit dieser Eskalation begonnen, sie aber aufgrund amerikanischer Proteste wieder ausgesetzt. Februar 1917 setzen sich jedoch die Befürworter des unbeschränkten U-Boot-Kriegs in Berlin endgültig durch. Torpedos und Kanonen werden nun auf Schiffe aller Arten und Nationalitäten abgefeuert. Für die USA, politisch bereits lange mit Briten und Franzosen auf einer Linie, bietet das den Anlass, die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich einzustellen und Berlin den Krieg zu erklären. Zwar ist vorher bereits in Afrika und im Nahen Osten gekämpft worden, jetzt aber ist endgültig Weltkrieg.
Im November 1916 stirbt Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn, der wichtigste Verbündete des Deutschen Reiches. Wenig später scheint ein Friedensschluss in greifbarer Nähe. In den Chroniken finden sich Waffenstillstands- und Friedensangebote auch von deutscher Seite. Doch die Alliierten lehnen rundweg ab, man zweifelt an der Ernsthaftigkeit der Absicht.
Spätestens seit diesem Zeitpunkt herrscht in Deutschland ein tiefes Zerwürfnis in der Politik. Konservativ-nationale Kräfte drängen weiterhin auf einen sogenannten Siegfrieden mit Gewinnen an Land und Ressourcen. Die Arbeiter und ihre Vertreter dagegen murren. Die kleinen Leute spüren die mangelhafte Lebensmittelversorgung im Reich am stärksten. Sie haben Hunger, gehen in die Wälder, Kräuter und Beeren pflücken, bekommen Ersatzstoffe, die sie sättigen sollen, und hungern trotzdem weiter. Jede Familie beklagt Gefallene. Man ist kriegsmüde. zumal sich die gesellschaftliche Situation anders entwickelt hat als erhofft. Seit die Generäle Hindenburg und Ludendorff im August 1916 als Chefs der gesamten Heeresleitung eingesetzt worden sind, ist eine Art Militärdiktatur entstanden. Kaiser, Reichskanzler und Parlament haben wenig zu sagen. So verlangen SPD-Abgeordnete im Mai 1917, unter ihnen Philipp Scheidemann, einen Verständigungsfrieden.
Es ist genug. Jeder Mann mit Verantwortungsgefühl und Gewissen solle sich die Frage vorlegen, ob es erträglich wäre, immer neue Hunderttausende auf die Schlachtbank zu schicken, für ein Ziel, ein Eroberungsziel, das die erdrückende Mehrheit unseres Volkes gar nicht will, das überhaupt gar nicht erreicht werden kann. Ich wiederhole, meine Herren, was ich seit Jahren vertreten habe. Es wäre ein Glück für ganz Europa, wenn wir schnellstens einen Frieden der Verständigung haben könnten.